Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Herzlich willkommen bei Literradio von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Oswald Eggert zu begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und wir sprechen über dein neuestes Buch, das noch gar nicht richtig da ist, gerade am Erscheinen ist. Oskar Fiala und das Prinzip der kleinsten Wirkung. Es ist ein besonderes Buch wie alle deine Bücher, wenn man dich kennt. Du bist Georg Büchner Preisträger 2024. Und es ist ein Buch, das einerseits, wenn man andere Bücher von dir kennt, also klar Oswald Egger ist und dann aber auch ungewöhnlich. Und das hat zu tun mit Oskar Fiala, warum dieses Buch ein bisschen anders ist. Und zugleich eben auch, wenn man das Flussmetapher, hast du dich beschäftigt, kommt vor, die Triumph der Farben, wenn man gelesen hat, also man kennt Sachen, aber es ist ein ganz besonderes Buch. Fangen wir an, wer ist Oskar Fiala, wer war Oskar Fiala?
Ja, wahrscheinlich ist das, löst das dann einige der Fragen, die von diesem Buch und schon vom Titel ausgelöst worden sein werden. Also Oskar Fiala war ein Autor, Journalist aus dem linkssozialistischen Lager in anfangs des Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts in Leipzig, 1893 geboren, und über meine Beschäftigungen zu früheren Büchern, vor allem im Vorfeld zum Lenz-Buch, bin ich auf Texte gestoßen in Krankenakten, die ich auch jahrelang nicht beachtet habe, letztlich die aber sozusagen auch erinnerlich, die sich immer wieder zutrugen in ähnlichen Beschäftigungen und mit denen ich so nicht so irgendwann nach Jahren verstanden, da ist irgendwas, dem ich nachgehen sollte, und habe einfach gemerkt, da leuchtete so eine, schimmert eine Autorschaft durch, die eben keine Zuschreibung hatte, und ja, ich wollte dann, habe eigentlich lange gebraucht, zu sehen, da steht eine Personalität dahinter, die möchte ich wissen, ob es die eben dann auch sonst gibt und so weiter. Kurzum, habe lange, lange recherchiert und geforscht und Archivstudien betrieben. Es war über Jahre nicht herauszufinden, wer dieser Oskar Fiala ist. Also ich hatte keinen Namen. Ich hatte nur das Geburtsdatum und habe schon Jahre gebraucht, nur Leipzig rauszubekommen. Habe dann also so gearbeitet, und dass er irgendwie einen slawischen, eine Provenienz hat vom Namen her irgendwie. Dann mit diesen Mutmaßungen habe ich dann sehr lange Zeit die Geburtsregister durchgeforstet. Aber ich habe nur so, also das war wirklich eine Rasterfahndung mit Leuchtstift, also mit keinen Hilfsmitteln. Und ich habe nur so auf Namen wie Horvath oder Janacek, also solche, also so eine Liste mir, auf Fiala wäre ich nie gekommen, überhaupt nie. Also ich habe dann so mehrere Verdachtsmomenten, bin ich dann noch nachgegangen. Es gab zwei Kandidaten, die auch das gleiche Jahrgang waren. Einer, der auch Buchdrucker wie er geworden ist, der eben, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Bruder von Paul Fröhlich, Max Fröhlich, also der Rosa Luxemburg Biograf, der dann später sehr noch eine große Wirkungsgeschichte, einen großen Einfluss hat in die Leipziger Kultur- und Literatur- und Politikszene. Von den Nazis ermordet worden, und der war ein Kandidat, der sozusagen, wo es sich viel also Plausibilität sozusagen verdichtet hat. Das war aber zu guter Letzt, der Maklik wusste, dass Fiala 5 Geschwister hatte, Fröhlich hatte 7, also dann habe ich gesagt, ja gut, vielleicht haben sie sich verzählt, also dann sind dann ein paar gestorben, bei beiden, man weiß nicht, oder was. Also ich hatte lange diese Hoffnung, aber es war aussichtslos letztlich. Und dann beim letzten Frühjahr, dann habe ich noch so ein, irgendwann rausgefunden, weil ich habe die Dokumentation von zwei Kliniken aufgehalten von ihm gehabt, in Straßburg 1912 und in Graz 1917. Und dann irgendwann über andere Forschungen kam ich darauf, dass es eine Hoffnung gäbe, dass in Straßburg die Eingangs- und Ausgangsbücher haben. Also ich wusste, konnte das festmachen, wann er sozusagen interniert worden ist, und habe das dann versucht rauszubekommen. Das war sehr, sehr schwierig, und plötzlich haben wir auch nicht geantwortet, muss man auch sagen. Ich habe das, und dann hat ein Freund, ein Kollege von Jürgen Thaler vom Archiv, Feldarchiv in Bregenz, bei dem ich eine Lesung hatte, habe ich so ein Bier erzählt, meine Misere, dass ich dann denke, und dann hat er so einen Ehrgeiz entwickelt und hat dann dieselben Leute geschrieben, also das haben wir nachher abgeglichen, und die haben ihn noch in der wahrscheinlich irgendwann überwältigt von dieser Wucht, dass da immer noch über Monate, haben dann in der gleichen Nacht oder am nächsten Tag nicht nur den Namen durchgegeben, sondern da war tatsächlich noch die ganze Krankenakte, also 100 Seiten Text von dem, was er da geschrieben hat. Das war ein unerwarteter Fund, und dann war für mich das so, das hat mir aus den Wolken gefallen, das heißt, es gab einen Autor, der völlig von der Wahrnehmung ausgeschlossen war, das habe ich dann noch leichter rausbekommen in Folge, einfach nie eine Chance hatte, sozusagen, also von der Herkunft her, nie eine Ausbildung genießen konnte, nie kein Gymnasium, dass ich denke, und einfach dann auch ganz mausearm gestorben ist und inzwischen eben sich an all diesen politischen, der Novemberrevolution, Hamburger Märzaufstand, so überall dabei war. Diese Daten konnte ich dann anhand von Geburts- und Melderegister dann rekonstruieren. Ich wurde das unversehens zum Historiker sozusagen. Habe sehr die Zeitungen dann online und auch vor Ort in der Nationalbibliothek in Leipzig also durchgearbeitet, auf seine feuilletonistischen Artikel. Da gibt es noch viel zu suchen, viel zu holen, weil er natürlich nicht nur dort, er hat wohl auch in Österreich veröffentlicht und in der gesamten deutschen Sprache war, hatte nämlich eine Krankheit, die man damals als also Dromomanie, also die Wandertrieb, eine höchst umstrittene Form von, also der Zuschreibung von, handelt sich um eine dissoziative Störung, also Persönlichkeitsstörung, Spaltung, der hat dann irgendwann einfach andere Namen angenommen, das wird auch ein Teil seines Problems gewesen sein, warum er sozusagen nie Fuß gefasst hat, aber hat eben sowohl als Oskar Fierler großartige Feuilletonartikel und Kritiken und Novellen und so weiter geschrieben und Gedichte und viel gezeichnet und Typografer, und als auch als seine alter Egos, da kann man sehr merkwürdige Dinge raus. Mich hat das wahnsinnig fasziniert, natürlich durchkreuzt das eigene Tun. Insofern würde ich sagen, hast du das ganz richtig gesehen, es durchkreuzt dadurch die Bücher der letzten 10 Jahre irgendwie schon, also ohne dass ich das noch wusste, dass ich das anbahnen würde, dann so langsam mehr und mehr. Ja, genau, zum Beispiel das Mississippi, das ist von ihm, da hat er einfach das von der Klinik in abgehaut, also nur so viel in Straßburg, und ist dann mit dem Floß über den Rhein und meinte, dann haben sie wieder raus und so weiter am nächsten Tag, und hat aber ist Monate nachher, ja, immer noch dabei geblieben, dass er am Mississippi war, ne, sozusagen. Also das ist so. Das hat mir natürlich damals gefallen, aber weißt du, verstehst, deswegen, es hat sich so peu à peu zugedrängt, dass ich da mehr und mehr rausfinden musste über diesen Autor. Aber damals hatte ich noch gar nicht diese Autorschaft vor Augen. Die hat sich erst abgezeichnet über diese Beschäftigung und über die Texte. Und jetzt gibt es einen Autor, den es noch nicht gab.
Der eben auch, also vielleicht sagen wir auch die anderen, seine alte Ego, William Harriman und
Stervirak. Ja, 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 so muss man mal drauf kommen, ja, ja, genau. Also das sind die, von denen ich weiß, ne? Also wer weiß, was da noch alles war.
Und wer dich kennt, weiß es, du erzählst jetzt nicht, sondern du näherst dich dem auf deine Art und Weise, und das Buch hat mehrere Teile. Und in dem Buch ist auch ganz zentral das Ich aus der Sicht. Mhm. Und in dem Fall aber bei Oskar Fiala, dass das Ich eben wechselt und nicht da ist und auch andere Ichs wird und je nachdem, wer gerade ist. Wenn du sagst, dass sich das in deinem Schreiben schon angebahnt hat, auch in dem Buch ist das so, dass im ersten Teil nähert man sich und dann wird nach und nach, also dann gibt es eben auch Kapitel zu seinem alten Ego, dass man dann auch rückblickend die Sachen versteht oder auch die Motive, die sich durchziehen, also dass er einen Bleistift fordert, hat ja niemand europäische Bildung, braucht einen Bleistift, das kommt an mehreren Stellen. Und auch zentral ist das Suppe-Essen. Und da ist das Interessante, dass man einerseits das Ich im Buch ist verschiedene Ichs oder spaltet sich auf. Und dann auch die Sicht auf Oskar Fiala. Man erfährt auch von den Ärzten, die ihn beobachten, also die Außensicht und die Innensicht von seinen verschiedenen Ichs. Wie ist das gewachsen, das Buch?
Also das mit dem, das habe ich zuletzt geschrieben, das mit dem Mittagessen. Das musste rein, weil das habe ich auch Jahre gebraucht, das zu verstehen. Da war so gebildet, so belesen und also, dass die Ärzte verstanden haben, so geht das nicht mit dem Ding und haben ihn dann täglich zum Mittag und Abendessen, Mittag oder Abendessen in die Privatwohnung eingeladen und haben immer eine Gesellschaft und hatten einerseits eine hochkarätige kulturelle Unterhaltung, aber sie haben eben auch so ein doppeltes Spiel gespielt, quasi mit einem, was weiß ich, welchem Ausgang. Also die wussten anders nicht, weil der einfach ein besonderer Fall war. Aber da ist natürlich nichts draus geworden. Man muss auch sagen, was mir zum Beispiel dann gefallen hat, also um das jetzt auch ein bisschen farbiger zu gestalten, dass der behandelnde Arzt hieß Dr. Heilig. Das hat mir gut gefallen, lang. Und der hat ja seine, wenn er als William Harriman da in den Bayous da von Mississippi rum, oder in Ohio hat er dann Bären gejagt und so weiter, hat er da schreibt, ich, der ich doppelt sehe, doppelt denke, doppelt reflektiere, hat er geschrieben, sollte vielleicht wieder mal nach Amerika fahren. Und schon 3 Wochen später war ich in Ohio und dann beschreibt er seine wilde Jagd. Also da war schon, also hatte für eine Reflexion, das hat man, gut, das ist jetzt nicht der Punkt war, was wollte ich sagen, also und hat auch selber dann in einer Selbstbeschreibung gesagt, dass er sich sehr auch an Karl May-artige Geschichte, wo er, dieses Ich, meistens die Hauptrolle gespielt hat, und das ist damals, wenn man das weiß, dass Karl May, der war ja ein Scharlatan auch, ne? Der hat das so ein bisschen, nicht nur ein Ding, sondern der war ja auch irgendwie im Gefängnis, weil er sich als Arzt ausgegeben hat. Ja? Und nur durch diesen Zufall kam er hat der Karl May als Scharlatan, als Arzt, hat sich ja nicht Karl May genannt, also hat er eh anders genannt, sondern Dr. Heilig. Das ist ja Zufall. Natürlich hat das nichts miteinander zu tun, aber so wie das halt, das sind nicht Lokalitäten, also wo man sozusagen von mitten Berlin oder Leipzig dann plötzlich in Ohio sieht, nicht? Aber also das gibt es schon so eine Art Bilokation, Fernverschränkung von Dingen, die durchaus sozusagen auch poetologisch dann sozusagen im Text niederschlagen. Also nicht jetzt diese Episode, glaube ich, habe ich gar nicht beschrieben, aber das war halt schon aus mehreren Aspekten auch interessant, auch wie sich dieses Ich formt, wie es verspringt oder versprengt oder versprenkelt, Buntheit von Welten. Und das hat mir, zumindest diese Aspekte, die ich zu sehen wusste oder verstand, haben wahrscheinlich nicht ganz zufällig mit meiner eigenen Verfahrensweise Texte zu herzustellen zu tun. Also das, dann denkt, also da gibt es ein Verschwimmen zwischen diesen Anverwandlungen von Welt.
Und es gibt auch, also dieses Ineinander Verflechten, du baust auch Fremdtexte ein, also von Oskar Fiala oder auch von den Bärenjagd zum Beispiel.
Ist von ihm. Alles von ihm. Also sind die Kursiv, alle Kursivstellen sind von ihm, 1:1.
Und dann gibt es auch kurz eben bei den Kapiteln eine kurze Erklärung, wo das...
Ist auch entweder Erklärung oder von ihm ein Zitat. Oder sowohl als auch.
Wo es eben auch ein bisschen dass man eben, wie die Ärzte das sehen oder eben diese Situation, dass sie ihn da beobachten. Und dann gibt es auch Zeichnungen drinnen, die eigentlich sehr viel ausdrücken, was in den Worte schwerer zu fassen ist. Möchtest du was zu diesen auch ineinander
die Bewegung? Die haben jetzt natürlich nur das Problem, dass man sie gerade nicht zeigen kann. Das ist vielleicht ein Problem. Ja, das ist natürlich so, ich hatte ja nur 200 Seiten zur Verfügung, da bin ich selber schuld, weil das musste alles schnell gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, 200 Seiten, ich habe noch 100 Seiten, die sind nicht drin, fertig, das ist ja egal, die machen wir dann irgendwie anders. Aber natürlich hat das, ich habe einfach da abzubilden versucht, also diese Alterität des Alter Ego, sozusagen, wie nicht nur wie eins zum anderen kommt, sondern ein Modell vorgeschlagen, wie sozusagen Personalität in die andere wechselt. Und war da auch mit Wissenschaftlern in Kontakt, und ich habe mehrere Modelle für mich so durchgespielt und reflektiert und beschrieben. Und da geht es eigentlich darum, da geht es um eine endlose Verästelung, die unendlich verästelt, sich annähernd, aber nie hineinsgreift. Es ist so eine Art, wie nennt man das, Verhornung von einer Einheit, sozusagen mit sich selber, in anderem, aber sozusagen nie endlos ineinander greift, aber nie sich berührt. Und das ist eine mathematische Figur, wie nicht selten bei mir. Und die ist hoch, intrikat, muss man sagen, intrikat, selbst exemplifizierend. Und das Interessante dabei, ich habe da eigentlich, also Kennerinnen wie du meiner Arbeit würden sich nicht wundern, dass ein und dieselbe in anderer Ahnverwandlung Gestalt bereit. Ich war selber überrascht, dass das in früheren Büchern schon vorkommt, dass in der ganzen Zeit die Schlusszeichnung ist schon in anderer Anmutung. Der ganze Lenz ist von dieser, da ist auch diese Figur in anderer Anmutung, aber drinnen. Und dann denke ich mir, das hat mir kurze Denken, aber es war völlig evident. Das ist dieses eine Thema, wie sozusagen diese, gerade beim Lenz-Buch, da ist es sozusagen, im Prinzip ist es ja schon ein Bruderbuch zum Lenz, in vielerlei Hinsicht, oder in mancher, um es abzuschwächen. Und ich habe jetzt sozusagen modifiziert, also auch in sich gedoppelt noch und multipliziert. Ich habe so kleine Raufbolde gebaut, so kleine Gnome, die so ineinander purzeln und sozusagen Balgen, so Balgbälle, die sozusagen, das ist immer sozusagen, nicht, wenn so zwei Gnomen miteinander Purzelbaum spielen, so welpenhaft, dann ist es sozusagen, ist einmal der eine oder der andere oben auf oder so, aber es ist insgesamt sozusagen ein unauflösliches Wechselspiel durch die Zeiten zu purzeln. So habe ich mir das gefallen, so hat es mir eingeleuchtet immer, deswegen habe ich mich dafür entschieden und genau, da mache ich jetzt auch noch weiter, aber das sind so 30 Wurzelbilder und andere Formen, wie sozusagen das eine ins andere über und auf ginge und sozusagen so dieses wechselständige, selbstverschränkte, in sich selbst unterschiedene, bei sich selber uneins sein. Das hat mir gut gefallen. Also Hölderlin hat gesagt, manchmal ist man bei sich selber uneins. Also sowas, ja. Und hat dann nicht, also solche Dinge spielen da durch, ja. Also es ist schon auch in der Ästhetik oder in Reflexionen, ein Lenz 200 Jahre später auch. Es gibt einen, was habe ich noch auch nicht gemacht, hat dann, also auf einem Bierdeckel hat er dann so eine, in einer Kurzschrift, die nicht nur ich nicht entziffern konnte in einer Hastigkeit, sondern ich habe die ganzen, wie nennt man das, da gibt es so Kurzschriftgesellschaften in Deutschland, so alt, die habe ich alle angeschrieben, da gibt es, hochinteressant, soll ich ja nicht wegschreiben, wo ich das her habe. Dann haben wir sozusagen so weit entziffert, was da steht, das hat es mit dem Ding, und dann habe ich aber gefunden in seinen Aufzeichnungen, dass er das auch nochmal auch wieder abgeschrieben haben muss, also wahrscheinlich auch transformiert in Sütterlin, das muss ich dann auch noch nicht da denken. Und da geht es tatsächlich um Goethes Faust, also da hat er auch seine Eselei mit Goethe angesehen, wo er im Bierdeckelformat, allerdings vorne und hinten beschrieben, sagt, wie ein neuer zeitgemäßer Faust ausschauen müsste, also Goethe wird das nicht, aber und da ist nichts von, das, da hat, ist das kein Stück, sondern ein in sich verzetteltes, zusammenhangfreies, eine Unzusammenverbindung von Deckstellen. Es ist kein Stück, also es ist ein Stückwerk, es kommt kein Faust vor und kein Mephisto, und das ist sozusagen die Disparation, fast so wie Mallarmé'sche Anmutungen, und also erklärt auf dem Bierdeckel in einer Dringlichkeit mit 18 in einer Dringlichkeit, wie der neue Faust erscheint. Verstehst du, in dieser Wucht auch, da ist, für mich war dann, es ging so immer so wie beim Adventskalender, noch ein Türchen auf. Nicht täglich, aber über die Jahre. Also, ja. Für mich war das Buch, ich muss das jetzt mal aus mehreren Gründen wieder mal machen. Das ist auch dünn genug, und weil ich das selber nicht bewerkstelligen werde können, was da noch an kleineren oder aparten oder disparaten Schätzen zu heben sein würde. Für Literaturen, Literaturgeschichten, Germanist, was es halt alles gibt, aber eben auch Autorinnen, das bin ich sicher.
Schreibst du auch im Buch, dass dein Buch eben nur mal eine Probe aufs Exempel ist? Also du wirfst da quasi Oskar Fierler in den Literaturbetrieb, dass er wieder ein Autor ist und wieder bekannt, und dass andere auch seine Werke und
den, ja, Texte. Mich hat das natürlich also auch aus literaturpolitischen Gründen, für mich war es interessant, mich hat immer interessiert, wie erzählt man, wie ist das mit den Geschichten derer, die keine haben. Ja, also ich habe keine Nazi-Großväter und ich kann nicht die Familien-Ding ausbetreiben. Hat mich auch zunehmend gestört, dieses Gattopardo-Denken, dass man sozusagen, dass die Unholde der Geschichte dann immer noch Bücher bekommen später, weil die Enkel das aufarbeiten müssen. Und das ist jemand, den es einfach nicht gibt. Der hat 5 Geschwister, alle unverheiratet, kinderlos, er selber, da gibt es keine. Der ist arm als Tiefbauarbeiter, 1947 gestorben, hatte Berufsverbot seit 1933, das habe ich durch die Meldeding, da stand dann plötzlich am, ich glaube, 9. Oktober Einbürgerung als Reichsbürger, deutscher Reichsbürger. Denkt, was heißt das? Ich bin Süddeutscher, ich kenne mich in der deutschen Geschichte nicht so. Und dann, das heißt, wenn man es genauer liest, nach Monaten kam ich dazu. Das heißt einfach, er war vorher Tscheche, also hat sich dann nach dem Krieg, als er dann nicht mehr sein wollte, nach Prag abgesetzt, und dann das wissen andere besser, also es war halt, wenn es der 9. Oktober, es war halt am Tag davor, war Hitlers Reichstagsrede, wo am Tag danach die automatische Einbürgerung aller Tschechen, ich weiß nicht, ob man das stattgefunden hat, ne? Also der konnte nie. Also, dann war er halt jetzt Deutsch, dann musste er da wieder umgehen, ab 39 im Herbst damit, mit Elend und Tiefbauarbeiter klingt ja schön, aber Tiefbauarbeiter, das ist ein Euphemismus, das heißt, das sind die auf der Straße, die Steine klopfen, ne? Und der ist dann ganz verarmt, mit offenem Rücken und Furunkel und Herzlähmung gestorben, verreckt sozusagen, und es gibt niemand erzählt, dass ich bin dann noch nachgegangen, es sind Geschwister, eines bis nach Frankfurting, alle, aber verliert sich, niemand hat Nachkommen, und dann ist es da, ist es nicht da. Also das hat mir auch, hat mich schon interessiert, weil ich das bis dahin nicht für möglich gehalten hätte, dass jemand in einer Generation letztlich übersehen würde.
Ja? Der eben veröffentlicht.
Ja, der irgendwas veröffentlicht, ja, genau, dass es einfach, dass es nicht gibt. Und da bin ich jetzt nicht unzufrieden mit meiner Arbeit, das ist wenigstens das. Also sollte meines, wenn man sagt, das ist unzulänglich, alles was immer, dann ist es eben so. Aber man kann dem seinen Namen nicht mehr wegradieren. Das finde ich schon, das hat mich schon auch berührt. Also nicht meine Tat, sondern dass das überhaupt denkbar ist. Und aus meiner Sicht von einem Potenzial, das habe ich auch zunehmend erst verstanden. Ich dachte zuerst, was der da auch schon in den Feuilletons deponiert hat, so in diesen sehr beschränkten Mitteln, dass er halt über den Frühling an der Neiße eben einen Spaziergang schreiben, was er da sozusagen an Sätzen, also das sind so kleine, in sich explosive Deposita, die er sozusagen deponiert. Das ist schon immer aus der Perspektive, dass das eigentlich nicht geht. alles nicht. Und das ist ja ein Satz, der uns ja wahrscheinlich schon aufhorchen lässt. Dass jemand etwas tut, was eigentlich nicht geht, das wird uns alle noch für sich beschäftigen. Das wird nicht, ja. Und wie man das bewerkstelligt, ich glaube, auch da ist er ein, hätte ich auch vor Jahren noch nicht verstanden, aber wie man so durch so Zeiten kommt, aber eben, wo es nicht gut ausgeht. Für den, ja.
Und du hast schon erwähnt, dass eben noch mehr Seiten gäbe, mehr als das Buch da ist. Kannst du was sagen, wie es weitergeht?
Na, weiter, da habe ich einfach das ist eine Reflexion, das ich ist meine, eine Sehe.
Im Schreiben wird dich das weiter beschäftigen?
Ja, nein, das wird mich weiter. Nein, ich bin noch dabei, also es ist soweit, ich weiß, gibt's noch, es gibt noch die Chance, dass in einer Kammer vom österreichischen Staatsarchiv diese, also die wären wertvoll, die Krankenakten von Graz, vom Garnisonsspital, weil das ist ein ganzer Raum noch nicht klassifiziert und da müssten die sein. Wenn die rauskommen, weil der Psychiater in Graz, der war selber Philosoph eigentlich, der hat über Spinoza eine List geschrieben, war ein wichtiger Literaturkritiker, Alfred Cserko, also in Ungarn, in Slowenien hat er gelebt, aber in Ungarn auch gewirkt und der hat, das merkt man so, der hat auch die der hat das noch mehr zu sehen gewusst, das Potenzial, und hat auch andere Aufzeichnungen. Und von dem indirekt weiß man, was der noch alles da allein in dem Klinikaufenthalt, das war schon in Straßburg so, nur in dieser Zeit geschrieben hat. Und dies in Selbstreflexion, damals kam er ja frisch von der Front, nicht sozusagen, war traumatisiert von der Kärntner Front mit den Giftgaseinsätzen und so weiter. Er war dann niedrigster, also einfach so einen, der da Material schleppt, also nicht ein Ding. Und das war so, also das war auch so, nicht? Also er war an der gleichen Front, also wahrscheinlich zwei Granatenwürfe weiter, wenn man das so sagen darf. War Wittgenstein an der gleichen, da war der Musil an der gleichen, auf der anderen Seite war Hemingway und Mussolini und Ding. Also alles heroischere literarische und politische Gestalten und dieser arme Tropf da, nicht sozusagen auch nicht einmal in dieser gehobenen Stelle, nicht einmal als also da auch noch namenlos, als ja, bei den anderen gibt es ja noch Kriegstagebücher und so weiter, ja, wunderbar von Mussolini, muss ich leider sagen. Ja, ich meine, ja, da war er auch junger, ähnlich alt, nicht? Und der hat auch das nicht, aber von diesem Kliniker wissen wir indirekt über die Bande gespielt, was da alles noch wäre, und ich habe da viel geforscht, auch in Slowenien. Kenne mich alle jetzt, weil ich immer da nach, ob ich diesen Nachlass von dem finden würde, von dem Psychiater. Aber das ist chancenlos, das ist jetzt durch. Aber in Wien könnte das noch sein. Aber das heißt ganz viele Arbeitsstunden, die müssen nicht von mir gemacht werden. Ich wollte jetzt einfach sozusagen mal das Feuer legen, also damit da was Ding, genau.
Das ist ja auf jeden Fall gelungen. Es ist auch ein Buch, das man mehrmals lesen kann und sollte. Es wird auch am Schluss dann vieles erklärt, was man dann bei nochmaliger Lektüre dann die Sachen anders versteht. Und es ist ein ganz ein ungewöhnliches, besonderes Buch. Und du hast eben damit Oscar Fiala nicht nur seinen Namen, sondern seinen Namen zurückgegeben. Insofern ist es ein großes Dankeschön auch an dich für diese Mühe und
von dir jetzt oder von
naja.
Nein, das ist
ein großer Aufwand.
Das war das zu tuende. Da muss man nicht das zu tuende muss man tun.
Dann?
Oder jemand wird das tun, und wenn jemand brauchen kann oder Aspekte von wovon ich tatsächlich ausgehen kann, dann wird das jemand die fliehenden und offenen Fäden aufknoten und weiter zurren. Und dann wird man ja sehen, dann sehen wir uns wieder in zwei Jahren her und andere oder ich Teil 3 oder Faust 3 dann oder 5 oder Hartz 7 oder was es halt alles gibt. Das machen wir dann alles. Aber jetzt ist mal das da.
Jetzt einmal Oscar Fiala und das Prinzip der kleinsten Wirkung, erschienen bei Suhrkamp von Oswald Egger. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.